Admiral Kimmel und Generalleutnant Short werden entlassen. Admiral Husband Kimmel, der Oberbefehlshaber der auf Hawaii stationierten Pazifikflotte, und Generalleutnant Walter Short, Befehlshaber der auf Hawaii stationierten Truppenteile der US-Armee, wurden von Präsident Roosevelt als Sündenböcke ausgewählt. Eine vom Präsidenten eilig eingesetzte Untersuchung unter Richter Owen Roberts erklärte 10 Tage nach dem Angriff Kimmel und Short zu den Hauptverantwortlichen für die Niederlage und warf ihnen, Zitat, Pflichtversäumnisse vor. Roosevelt enthob beide ihrer Kommandos und versetzte sie in den Ruhestand, was eine Demütigung war. Erst später erkannte Admiral Kimmel, dass er von seinen eigenen Vorgesetzten im Marineministerium in Washington absichtlich nicht mit den relevanten Informationen über den bevorstehenden japanischen Angriff auf Hawaii versorgt worden war. Zitat: Es hatte etwas von einer bewussten Täuschung an sich, erklärte Admiral Kimmel gegenüber dem Kongressausschuss, der nach dem Krieg Pearl Harbor untersuchte. Ich hatte um alle wichtigen Informationen gebeten. Mir wurde versichert, dass ich sie bekommen würde. Meine aktuelle Lagebeurteilung baute auf dieser Grundlage auf. Tatsächlich wurden mir jedoch die weitaus wichtigsten japanischen Funkmeldungen nicht zugeschickt. Marineminister Frank Knox hatte Zugang zu den Magic-Daten, gab diese aber nicht an Admiral Kimmel weiter. Zitat: Durch diese Unterlassung wurden mir nicht nur wichtige Fakten vorenthalten, erkannte Admiral Kimmel, ich wurde in die Irre geführt. Auch Generalleutnant Short erkannte mit Bestürzung, dass seine Vorgesetzten in Washington ihm ganz wesentliche Informationen bewusst nicht weitergeleitet hatten. Das Kriegsministerium unter Generalstabschef George Marshall in Washington wusste, dass japanische Spione in Hawaii die Lage der amerikanischen Kriegsschiffe erkundet hatten. Marshall, der Zugang zu den Magic-Daten hatte, hätte Short informieren müssen, aber das tat er nicht. Zitat: Das Kriegsministerium hätte mich mit Sicherheit davon unterrichten müssen, dass die Japaner Berichte über die genaue Lage der Schiffe in Pearl Harbor erhielten, protestierte Short. Die abgefangenen japanischen Dokumente waren, Zitat, bei kritischer Analyse tatsächlich ein Bombardierungsplan für Pearl Harbor, so Short. Das Kriegsministerium war sich der Tatsache bewusst, dass ich nicht über diese Informationen verfügte, und es hatte bereits entschieden, dass ich sie nicht bekommen sollte. Die Verschwörer um Roosevelt hatten die Magic-Daten nicht mit den höchsten US-Offizieren auf Hawaii geteilt und schon gar nicht mit den US-Soldaten. Zitat: All diese Informationen wurden Generalleutnant Short und mir vorenthalten, protestierte Admiral Kimmel. Hätten wir diese Informationen nur 2 oder 3 Stunden vor dem Angriff erhalten, was leicht zu schaffen gewesen wäre, hätte von uns viel getan werden können. Der Admiral erklärte, er hätte die Flotte ins offene Meer geschickt. Stattdessen lag sie im beengten Hafen, wo sie den japanischen Bomben- und Torpedoflugzeugen und U-Booten ausgeliefert war. Generalleutnant Short erklärte, er hätte mit einer Vorwarnzeit von 2 Stunden seine Flugzeuge zu einem guten Teil in die Luft gebracht, um die angreifenden Japaner abzufangen. Doch so wurden die meisten Flugzeuge noch am Boden zerstört, bevor sie abheben konnten. Zitat: Ich kann bis heute nicht verstehen, ich habe niemals verstanden und werde es vielleicht niemals verstehen, warum mir die Informationen vorenthalten wurden, die in Washington im Marineministerium vorgelegen haben, erklärte Admiral Kimmel enttäuscht. Erst nach ihrem Tod rehabilitierte der US-Senat die beiden Kommandeure und verabschiedete am 25. Mai 1999 eine Resolution, in der er endlich eingestand, dass Kimmel und Short wichtige Informationen, die in Washington vorlagen, vorenthalten worden waren. Zitat: die Informationen, die man Ende 1941 aus abgefangenen und dekodierten japanischen Funksprüchen gewonnen hatte, wurden an die Kommandanten in Hawaii nicht weitergeleitet, Zitat Ende, räumte die New York Times kurz und bündig ein, ohne zu erwähnen, dass daher die ganze Geschichte zum Kriegseintritt der USA neu geschrieben werden muss. Senator William Roth, Republikaner aus Delaware, drückte sein Bedauern darüber aus, dass den beiden US-Offizieren wichtige Informationen vorenthalten wurden, die, Zitat, in Washington verfügbar gewesen waren. Die andauernde Debatte über Pearl Harbor. Viele US-Amerikaner und auch viele Europäer wissen bis heute nicht, dass Roosevelt vom Angriff der Japaner auf Pearl Harbor nicht überrascht war und diesen durch das Erdölembargo sogar provoziert hatte. Zitat: Als Veteran des Krieges im Pazifik war ich zunächst empört, als ich entdeckte, welche Geheimnisse vor uns Amerikanern über 50 Jahre lang verborgen gehalten worden sind, erklärt Robert Stinnett, der im Zweiten Weltkrieg selbst in der US-Marine gedient hatte und nach dem Krieg als Journalist für die Oakland Tribune in Kalifornien arbeitete. Nach langen Forschungsjahren publizierte Stinnett im Jahr 2000 seine detaillierte Untersuchung über Pearl Harbor. Darin legte er überzeugend dar, Zitat, dass für Präsident Franklin Delano Roosevelt und viele seiner militärischen und politischen Spitzenleute und Berater dieser Angriff kein Überraschungsangriff war. Der US-Journalist George Morgenstern, Mitherausgeber der Chicago Tribune, kam schon 1947 zum selben Schluss, nachdem er die Untersuchung von Pearl Harbor durch den Ausschuss des US-Kongresses ausgewertet hatte, der vom November 1945 bis zum Mai 1946 getagt und viele relevante Zeugen befragt hatte. Nach dem japanischen Angriff habe man jahrelang sorgfältig das Märchen gepflegt, der japanische Angriff sei eine verräterische Überraschung gewesen, inszeniert, als es nicht den geringsten Grund gab, ihn zu erwarten, so Morgenstern. Das amerikanische Volk wusste nicht, dass der US-Marine-Geheimdienst die japanische Kommunikation entschlüsselt und täglich an Präsident Roosevelt weitergeleitet hatte. Dass eine Regierung ihre eigenen Bürger durch einen politischen Gegner töten lässt, um das Land auf einen Krieg einzustimmen, ist für viele Menschen völlig undenkbar. Doch im Falle des japanischen Angriffs auf den Pazifikstützpunkt Pearl Harbor ist genau dies geschehen. Zitat: Sie kalkulierten mit kalter Gleichgültigkeit das Risiko, einen Gegner dahin zu treiben, den ersten Schuss abzugeben, und sie zwangen in Pearl Harbor 3000 ahnungslose Männer dazu, dieses Risiko zu tragen. So Journalist George Morgenstern. Immer wenn eine Verschwörung vorliegt, und das ist bei Pearl Harbor der Fall, weil Roosevelt und seine engsten Mitarbeiter die Magic-Daten absichtlich nicht teilten, wird erwartet, dass über die Jahre ein Insider sein Schweigen bricht. Und das ist auch passiert. Zu den wenigen Menschen, die vor dem Angriff der Japaner informiert wurden, zählt Don Smith, der Direktor des Kriegsdienstes beim Roten Kreuz in Washington. Don Smith verstarb im Jahre 1990 im hohen Alter von 98 Jahren. Seine Tochter Helen Hammann erklärte 1995, dass ihr Vater im Geheimen von Roosevelt über den kommenden Angriff der Japaner informiert worden war. Zitat: Kurz vor dem Angriff 1941 rief Präsident Roosevelt ihn ins Weiße Haus für ein Treffen über eine streng geheime Sache, so die Schilderung der Tochter. In diesem Treffen erklärte der Präsident meinem Vater, dass sein Geheimdienst ihn über einen bevorstehenden Angriff der Japaner auf Pearl Harbor informiert habe. Er erwarte viele Verwundete und Verluste und wies daher meinen Vater an, Personal und Material an die Westküste der USA zu schicken, wo diese auf weitere Anweisungen warten sollten. Er machte gegenüber meinem Vater klar, dass keiner der verantwortlichen Militärs auf Hawaii darüber informiert werden durfte, auch nicht die Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die schon vor Ort stationiert waren. Als mein Vater protestierte, erklärte ihm der Präsident, dass die amerikanische Bevölkerung dem Eintritt der USA in den Krieg in Europa nie zustimmen würde, außer wenn die Bevölkerung auf eigenem Boden angegriffen werde. Zitat Ende. Ihr Vater hatte den Befehl des Präsidenten befolgt und sehr lange geschwiegen, obwohl er die ganze Sache für moralisch falsch hielt. Erst in den 1970er Jahren erzählte er seine Geschichte seinen Kindern. Und es plagte ihn sehr, so seine Tochter Helen Hammann. Die USA werfen Atombomben auf Japan. Sofort nach Pearl Harbor setzte die Kriegspropaganda ein, die zur Spaltung der Menschheitsfamilie führte und den Hass schürte. Die US-Soldaten nannten die Japaner, Zitat, gelbe Affen, Halbmenschen und Ratten. Und die Japaner ihrerseits hetzten gegen die US-Amerikaner, die sie als dekadente Teufel bezeichneten. Durch diese Spaltung und die einseitige Berichterstattung ging jegliche Empathie verloren. US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln wurden Opfer von zahlreichen Übergriffen. In den Bundesstaaten an der Westküste, wo die meisten US-Amerikaner japanischer Abstammung wohnten, griff die US-Regierung sogar zum Instrument der Umsiedlung. Ab März 1942 wurden mehr als 100.000 US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln von der Westküste ins Inland deportiert und dort in Barackensiedlungen weit abseits größerer Ortschaften eingesperrt und durch das US-Militär bewacht. Erst in den 1980er Jahren räumte der Kongress ein, dass die Internierung japanischstämmiger US-Amerikaner falsch war und dass damals durch Rassenvorurteile, Kriegshysterie und Versagen der politischen Führung den Internierten schweres Unrecht angetan wurde. Die Japaner wurden von den USA vernichtend geschlagen. Dem brutalen Luftkrieg, den die USA unter General Curtis Lee May gegen Japan führten, fielen über 1 Million Japaner zum Opfer. Die USA warfen Napalm auf Tokio und andere Städte. Viele japanische Zivilisten starben in den Flammen. Zitat: Der größte Terroranschlag in der Geschichte der Menschheit ereignete sich am 9. und 10. März 1945, als wir Tokio niederbrannten und zwischen 80.000 und 120.000 Menschen in einer einzigen Nacht töteten, erklärt der US-Friedensaktivist Daniel Ellsberg, der sich immer wieder mutig gegen die illegalen Kriege der USA ausgesprochen hat. Der Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sei der zweitgrößte und drittgrößte Terroranschlag gewesen, so Ellsberg. Im Krieg ist es verboten, Zivilisten zu töten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Soldaten dürfen nur auf Soldaten schießen. Doch diese Unterscheidung wurde im Gemetzel des Zweiten Weltkriegs auf allen Kriegsschauplätzen ignoriert. Zitat: Curtis Lee May sagte, wir wären alle als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt worden, wenn wir den Krieg verloren hätten. Ich glaube, er hatte recht, erklärt reumütig auch Robert McNamara, der im Zweiten Weltkrieg in der US-Luftwaffe diente und später zum US-Verteidigungsminister aufstieg. Er hat sich wie ein Kriegsverbrecher verhalten, genau wie ich auch. US-Journalisten an der Front kritisierten das Verbrennen von Zivilisten nicht, denn sie verstanden sich nicht als kritische Beobachter des US-Militärs, sondern als Partner. Zitat: Wir waren alle Teil der Kriegsanstrengungen. Wir fanden uns damit ab. Aber nicht nur dies, wir stimmten dem zu. So der US-Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger John Steinbeck, der im Zweiten Weltkrieg als Kriegsberichterstatter arbeitete. Das heißt nicht, dass die Korrespondenten Lügner waren, aber wir schrieben immer nur einen Teil der Geschichte. Und wir glaubten stark, sogar uneingeschränkt, daran, dass dies die Sache war, die wir tun mussten. Der kanadische Kriegsjournalist Charles Lynch, der an der Seite der US-Truppen in Europa war, formulierte es noch selbstkritischer. Zitat: Was wir geschrieben haben, war absoluter Mist. Wir waren der Propagandaarm der Regierung. Zu Beginn gab es sanften Druck von den Zensoren, aber später waren wir unsere eigenen Zensoren. Eine grundsätzliche Kritik an der Erzählung von Pearl Harbor oder am Krieg ganz generell, wie sie später während des Vietnamkrieges aufkam, gab es in den US-Medien im Zweiten Weltkrieg nicht. Die Gesundheit von Präsident Roosevelt litt stark unter dem Stress der Kriegsführung. Er hatte einen chronisch hohen Blutdruck, war häufig müde und wirkte stark gealtert. Am Schluss seines Lebens spürte er einen stechenden Schmerz im Hinterkopf und verstarb am 12. April 1945 mit 63 Jahren an einer Hirnblutung. Wenn der Präsident im Amt stirbt, kommt immer sofort der Vizepräsident an die Macht. Der skrupellose Präsident Harry Truman, wie Roosevelt ein Demokrat, ließ im August 1945 auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki Atombomben abwerfen. Es war das bisher erste und einzige Mal in der Geschichte der Menschheit, dass Atombomben Tausende von Zivilisten in Sekunden töteten. Präsident Truman sagte später, der Einsatz der Atombomben sei notwendig gewesen. Aber das stimmt nicht. Zitat: Nach meiner Meinung war der Einsatz dieser barbarischen Waffen gegen Hiroshima und Nagasaki in unserem Krieg gegen Japan keinenfalls notwendig, erklärte Admiral William Lee Hay nach dem Krieg. Zitat: Die Japaner waren bereits geschlagen und wegen der wirkungsvollen Seeblockade und der erfolgreichen Bombenangriffe mit konventionellen Waffen bereit zu kapitulieren. Zitat Ende. Nach dem Krieg errichteten die USA auf den besetzten japanischen Inseln Militärbasen, die bis heute bestehen, obwohl sie von vielen Japanern abgelehnt werden. Atombomben erzeugen eine extrem hohe Hitze bei der Explosion, was den menschlichen Körper sofort zerstört. In Hiroshima starben mehr als 140.000 Menschen nach der Explosion, weitere 70.000 in Nagasaki. Präsident Truman ist ein Kriegsverbrecher, denn nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hatte ein einzelner Mensch so schnell so viele andere Menschen getötet. Die Überlebenden litten große Qual. Die Japanerin Setsuko Turlo überlebte die Explosion der Atombombe in Hiroshima als 13-jähriges Mädchen. Zitat: Wenn ich an Hiroshima denke, kommt mir immer mein 4 Jahre alter Neffe Eiji in den Sinn. Wie sein kleiner Körper in einen unerkennbaren Klumpen Fleisch verformt wurde. Mit seiner schwachen Stimme bat er mich inständig um Wasser, bis der Tod ihn von seinen Qualen erlöste. Die japanische Friedensaktivistin Turlov setzt sich seither für die weltweite Abschaffung der Atombomben ein und erhielt dafür zusammen mit ihren Mitstreitern von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen 2017 den Friedensnobelpreis.